Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Sportcheck, ich bin Christoph Fetzer und es ist mal wieder Zeit, Harzgummi zu geben. Ladies and Gentlemen, here are the Hockey Buddies and wearing number 47, please welcome from Berlin, Tom Kanzock. Servus, Tom.
Servus.
Zwei Wochen ist es schon wieder.
Welche Nummer trägst du eigentlich?
Lässt sich vielleicht mein Twitter-Handle ganz gut
erkennen. Ist tatsächlich so, ja.
Erkennen, ja. Also wenn du ein Fuchs bist, dann kannst du es rausfinden.
Ich hätte gedacht, dass Fetzi 1 bis 5 schon vergeben war.
Und Fetzi 0-0 wäre blöd gewesen, meinst du, oder?
Ja.
Nee, also beim Fußball halt vor allem früher immer die 6. Und jetzt beim Eishockey in der Hobbymannschaft habe ich mir auch ein Trikot mit der 6 machen lassen. Ja, das muss schon sein. Wo kommt die 47 her?
Oh, das ist, ich habe ursprünglich mal mit der 15 gespielt. Mhm. Und dann jetzt, als ich wieder angefangen hatte, waren nur noch die hohen Nummern in meiner Mannschaft frei. Und ich wohne ja im Stadtbezirk Berlin-Lichtenberg und das war ursprünglich mal die Stadtbezirksnummer 47.
Ah, ja. Schön. Da gibt es ja die verrücktesten Sachen. Also ich habe schon von einem irgendwie, der gehörte mit dem Geburtsdatum oder Geburtsjahr von seinem Vater spielt, der so viel für ihn gemacht hat in der Jugend, vor allem was Eishockey anbelangt. Und manche Sachen sind halt einfach, mein Gott, du hast halt mal eine Nummer und dann behältst du halt auch. So geht es, glaube ich, normalerweise. Ja. Oft ist es ja hat keinen Hintergrund. Oder damals bei den Maple Leafs, Wendell Clark, 17 und wer hat dann gleich die 71 genommen, hat es umgedreht? David Clarkson, als er gekommen ist. Mhm. Und hat immer gesagt, Wendell Clark ist mein großes Vorbild. Und da hat sich damit selber so eine kleine Grube geschaufelt, würde ich sagen, allein schon dadurch. Ja. Rückennummern, ein ganz interessantes Thema. Wir haben ja auch Rückmeldung bekommen von Le Affon, anders ausgesprochen, Leaf Fan auf Twitter, @le_affon. Und dass wir mal über Rückennummern ein bisschen länger diskutieren könnten, könnten wir dann irgendwann mal auch mal als regelmäßige Kategorie einführen. Aber nicht heute, weil wir haben ja Aktualität ohne Ende. Mit Nordamerika. Ja. Nordamerika ist heute das große Thema, weil sonst wird ja nirgends mehr Eishockey gespielt, oder? Außer in der NHL. Ah, nee, stimmt.
In der DEL sind Norwegen wird, glaube ich, immer noch Eishockey gespielt.
Und in der DEL sind da nicht diese Playoffs in der DEL?
Ja, aber es ist auch uninteressant. In Norwegen wird, glaube ich, immer noch Eishockey gespielt. Also ich glaube, da das Spiel ist immer noch nicht zu Ende. Die spielen einfach durch
bis 923. Verlängerung. Wie viel waren es? 8 Verlängerungen, oder?
Ja, also längste Eishockeyspiel der Geschichte, ja. Irgendwie um 19 Uhr haben die angefangen und 2.30 Uhr oder so waren die fertig gewesen. Ja. Ich hatte so einen lustigen Tweet gelesen, dass parallel das Spiel New York Rangers gegen die Detroit Red Wings in Nordamerika begonnen hatte und zu Ende war, bevor das Spiel in Norwegen zu Ende war. Mhm. Also schon übel.
Ja, vor allem da, irgendwann ist es halt, also gerade bei Fußballverlängerungen habe ich mir das vor kurzem mal wieder gedacht. Also irgendwann ist es halt kein Sport mehr oder ist es halt dann nur noch irgendwie, gibt halt dann einen Lucky Bounce und dann ist das Ding vorbei. Ja. Also und im Eishockey ist es halt einfach nochmal extremer, dass das Tor einfach fallen muss. Im Fußball schleppen sie sich halt dann im Elfmeterschießen entgegen, aber im Eishockey hast du halt dann irgendwann auch, wenn du einfach ausgelegt bist und programmiert bist auf 60 Minuten, vielleicht noch auf 65 Minuten, vielleicht noch auf ein bisschen mehr, dann musst du auf einmal 100, 120, 150, 180 Minuten spielen. Das kann ja auch nicht gut gehen.
Nee.
Insofern hat es dann mit Eishockey, ist halt dann einfach eine Abnutzungsschlacht. Bis zum bitteren Ende.
Ja. Ich glaube irgendwie 5 Portionen Pasta oder so haben die gegessen. Ja, jeder Spieler.
Damals als bei dieser langen Verlängerung in Deutschland, Köln gegen, was, Mannheim? Ja. Haben sie dann auch irgendwie die Tankstellen leer geräumt und dann Cola gekauft und was weiß ich und irgendwelche Riegel, weil sie nichts mehr hatten. Also alles leer war.
Ja. Und Bier im Stadion schon ausverkauft wahrscheinlich.
Bisschen Elektrolyte noch reinbringen. Ja, Mensch, die Playoffs. Welche Serie verfolgst du dann am intensivsten? Ich hab da so eine Vermutung.
Ja gut, Berlin-Mannheim, ne? Ist ja ein bisschen klar. Jetzt, wo auch Bremerhaven raus ist. Leider. Aber Berlin-Mannheim ist schon, ja, aus Geografischer Sicht natürlich logisch, dass ich da mehr drauf schaue als Berliner.
Hast du auch die Heimspiele wahrscheinlich auch im Stadion dann gesehen, oder?
Mittwoch war ich leider nicht da, das musste ich mir dann von zu Hause bei Telekom Eishockey anschauen. Aber das zweite Spiel habe ich mir angeschaut. Und ja, gut. Das ist ja, das große Glück ist ja tatsächlich jetzt durch Telekom Eishockey, um das mal kurz zu loben, bei all der Kritik, die jetzt auch in den, obwohl da habe ich später noch einen Punkt, das ist ganz witzig. Aber bei all der Kritik an Telekom Eishockey ist es schon stark, dass man jetzt gerade in den Playoffs merkt man das halt. Man kann halt wirklich jede Serie schauen und kann halt sich dann wirklich auch zu jeder Serie ein größeres Bild machen, als wenn man sich nur Game Reports anguckt.
Ja, ich habe auch jetzt an den Abenden, an denen ich nicht selber am Mikro war, bin ich hin und her gesprungen. Hab dann halt irgendwie, dann war der eine Abend als, es war gleich der erste Playoff-Abend, als man in Berlin in die Verlängerung gegangen ist, dieses verrückte Spiel. Und dann ging ja noch die Verlängerung Köln gegen Wolfsburg, ging ja noch weiter und dann kannst du eigentlich, ja, habe ich da im Endeffekt die Spiele parallel geschaut. Immer mal wieder rüber ins andere Spiel, ein bisschen da wieder reingeschaut, dann am anderen Abend mal ein ganzes Drittel Köln gegen Wolfsburg oder so. Ja, das ist schon wirklich gut. Mit einem Klick oder einem Finger, wie heißt's? Tap? Ja. Dann rüber zum anderen Spiel.
Fehlt nur noch die Funktion, dass man so wie beim Game Center Spiele parallel schauen kann.
Boah, das wäre natürlich geil, so alle so ein Splitscreen mit allen Viertelfinals.
Ja.
Alle vier parallel, stimmt, ja. Vielleicht kommt es ja noch.
Ja.
Ich schaue mir die Ergebnisse an, Tom, und sehe, dass München halt weiter ist, 4-0. Ich glaube, das zeigt einfach nochmal, wie wichtig dieser erste Platz auch nach der Hauptrunde war. Dass man da eigentlich im Viertelfinale recht locker mit 4-1, 3-0, 3-2, okay, das war das einzig Knappe, und dann ja, hinten raus dieses 8-2 da weiterkommt und jetzt sich ausruhen kann. Und wahrscheinlich alle anderen müssen über ja, 6-7 Spiele gehen und lassen da schon mal Körner, also dieser erste Platz, den man dann mir am letzten Spieltag verschenkt hat. Oder wieder hergegeben hat, verschenkt ist vielleicht zu viel. Der ist schon sehr, sehr wichtig. Und ja, dann fallen mir halt die Zwischenstände in den anderen Serien auf und ich sehe eigentlich nirgends, dass einer der anderen Top 4 da einfach durchspaziert. Was ja viele so vorausgesagt hatten. Dieses Jahr sind diese Top 4 zu stark. München, Mannheim, Köln und Nürnberg, die gehen alle durch. Gut möglich, dass Mannheim, Köln und Nürnberg ausscheiden. Das ist jetzt kein Szenario, das irgendwie ja, man groß kreieren muss. Das ist da. Also Mannheim, Berlin, genauso wie Nürnberg gegen Augsburg 2-2 und Wolfsburg führt 3-1 gegen Köln. Also das ist ehrlich gesagt das, was mich am wenigsten überrascht. Aber gerade so, also die Eisbären überrascht mich schon. Da kannst du sicherlich was dazu sagen. Also dass die Mannheim da jetzt in den ersten vier Spielen so Paroli bieten und auch in den Heimspielen jeweils 6 Tore gemacht haben, ist schon krass. Das hätte ich nicht erwartet.
Hätte ich so auch nicht erwartet und wie du schon sagst, ist auch schon ein krasser Unterschied zwischen den Heim- und Auswärtsspielen jetzt aus Berliner Sicht. Also ich finde, in den Heimspielen merkt man dann schon, dass das Uwe Krupp da einen kleinen Vorteil hat, gerade was die Reihen angeht, wie er sie aufs Eis schickt, wie er seine Spieler einsetzt. Da fällt mir vor allem die Olva-Reihe ein, wenn man da mal drauf achten möchte, dann jetzt am Sonntag wieder, beziehungsweise auch schon am Freitag. In den beiden Auswärtsspielen ist die Reihe mit Olva Petersen und Ling Lee überhaupt nicht so richtig zum Zug gekommen. Und jetzt in den beiden Heimspielen ist das schon so mehr die Reihe, die da schon den Ton angibt. Wobei jetzt gerade gestern das schon so eine insgesamte Teamleistung in der gesamten Tiefe war. Also Laurin Braun hat ja gestern zweimal getroffen. Einmal mit fast 140 km/h, einen Schlagschuss auf dem Breakaway. Also ist schon, kann man schon mal machen.
Das ist die naheliegendste Lösung beim Breakaway, einfach mal draufgerotzt.
Ja, tatsächlich.
Ja, klar. Bei Laurin Braun vielleicht schon, bei anderen vielleicht weniger.
Das ist der alte Videospieltrick. Ja, genau. Wenn dir keine Bewegung einfällt, einfach draufballern.
Zack, genau. Schön aufgeladen, schön ausgeholt und dann wumm.
Ja.
Wann gab es zum ersten Mal, dass ein Schuss wirklich aufgeladen werden konnte? NHL 97, glaube ich, oder so. Also, dass du wirklich einen Schlagschuss machen konntest und er ausgeholt hat. So richtig ausgezogen.
Oder nicht zu jung, aber da habe ich noch nicht
Videospiel. Zu jung für NHL 97.
Ja, da war ich 10. Ja.
Ich schon älter.
Ja, minimal.
Ja, schon im Videospielalter gerade so zumindest.
Ja,
was machst du das fest vor allem, also bei den Eisbären, jetzt mal abgesehen davon, dass sie ja, zu Hause dann wohl die Reihen aufs Eis schicken können, zu den Matchups, die sie aufs Eis schicken wollen.
Also, aber ich glaube, das ist schon einer der größten, also ich habe mir tatsächlich so ein bisschen Kopf drüber zerbrochen, was die Serie so unterschiedlich macht. Also ich fand doch die beiden Leistungen der Eisbären in Mannheim, gut, das erste Spiel war natürlich mit dem späten Ausgleich, bis dahin eigentlich eine ganz gute Leistung. Phasenweise rutschen sie, also jetzt die Eisbären, aber auch immer wieder so in diese alten Verhaltensmuster rein, wo sie dann, also man merkt schon, dass sie nicht das Team sind, was sie vielleicht noch vor ein paar Jahren waren, dass dann so eine, ja, was dann auch mal so ein 3-2 oder so einfach über die Zeit schaukelt und so souverän runterspielt und nichts mehr anbrennen lässt. Das, die Eisbären, insofern aus Zuschauersicht vielleicht sogar richtig spannend, weil da kann immer was gehen. Aber das zweite Auswärtsspiel gerade, das war schon so, dass man das Gefühl hatte, dass gerade dann, was die Reihen angeht, wie die Reihen aufs Eis geschickt wurden, dass dann das Heimteam einfach, also die Adler dann da einfach den großen Vorteil hatten, dass sie drauf schauen konnten, welche Reihe sie gegen welche Eisbärenreihe schicken. Und jetzt in den Heimspielen war es dann halt wieder genau umgedreht. Und dazu kommen halt die Faktoren, dass, glaube ich, bei Mannheim einfach nicht alle Spieler schon wirklich in der Serie drin sind. Also David Wolf fällt momentan eher durch seine physische Power, würde ich es mal positiv ausdrücken, auf als durch spielerische Finesse und die hat er ja eigentlich.
Ja, aber doch auch ein bisschen verrückt, oder? Dass die Adler im Viertelfinale gar nicht so wirklich drin sein können überhaupt. Also das muss ihnen doch klar sein, dass wenn sie gegen die Eisbären spielen, die sich auch über die erste Playoff-Runde durchgesetzt haben, jetzt hinten raus in der Saison vielleicht dann nochmal so ein bisschen Schwung aufgenommen haben über die Serie gegen Straubing. Wenn sie gegen diese Eisbären spielen, die ja auch Erfahrung im Line-Up haben und die also auch Qualität haben, dass man da einfach sagt, dass man da, ja, was ist das dann? Ist es zu lax von Adlerseite? Das war schon, glaube ich, auch während der Saison so ab und zu mal ein Kritikpunkt und mir ist es auch ab und zu aufgefallen, dass die so, ja, vielleicht lax oder fast ein bisschen überheblich an manche Spiele rangehen. Denn wenn man halt, wie gesagt, wir haben ja vor kurzem schon über den ersten und zweiten Platz gesprochen, wenn du halt am letzten Spieltag Erster bist und verlierst dann gegen Straubing, deutlich auch, gibst diesen ersten Platz nochmal her, hast dann nicht die Serie gegen Bremerhaven, sondern gegen die Eisbären, dann ist es schon mal der erste Schlag, den du kassiert hast und wenn du dann diese Serie gegen Berlin nicht annimmst, dann ist der nächste, ich meine, die könnten genauso gut 1-3 hinten liegen, ja, das erste Spiel war ja wirklich sehr, sehr knapp und der Ausgleich ganz kurz vor Schluss, vielleicht nicht optimal gelöst, auch von den Eisbären in der Situation, Plachter macht den Ausgleich und dann gleich in der Verlängerung das Tor und normalerweise hatte ich gedacht, dass dann zumindest aus diesem Ergebnis die Adler dann ja den Optimismus mitnehmen und auch das gute Gefühl in die nächsten Spiele, aber gerade die Auswärtsspiele aus meiner Sicht, ja, waren echt schwach.
Ja, also es fällt mir tatsächlich schwer, weil ich habe jetzt die Adler leider auch nicht so oft gesehen in der Hauptrunde, jetzt mal von den Eisbärenspielen abgesehen. Ich glaube, ich vielleicht mal ein Topspiel gegen München geguckt oder so, aber ich jetzt vielleicht habe ich ihnen da auch Unrecht getan. Jetzt gerade so 2017 waren sie ja, glaube ich, tatsächlich ungeschlagen bis zum letzten Spieltag. Ist das richtig?
Also sie haben, glaube ich, 12 gewonnen vor dieser Niederlage gegen Straubing. Ob das jetzt
weiß ich gar nicht. Also sie waren auf jeden Fall bestes DEL-Team seit dem Jahreswechsel, soweit ich das mitbekommen habe.
Ja.
Dadurch haben sie ja nochmal den Sprung gemacht, aber also ich kann das schwer beurteilen, aber ja, es ist vielleicht wirklich so ein Thema, dass sie dann, wie du sagst, so ein bisschen zu locker sind und sich da gar nicht so, ja, vielleicht den Ernst der Lage noch nicht richtig begriffen haben. Ist es vielleicht, ist es
komisch.
Ja,
das ist echt komisch. Also ich habe gerade mal nachgeschaut, die haben schon verloren im Jahr 2017, aber nur zweimal. Okay. In Augsburg nach Verlängerung, also die haben nie nach 60 Minuten im Jahr 2017 gesehen, wenn ich es jetzt richtig überfliege. Auf jeden Fall haben sie hinten raus ja dann diese Siegesserie gehabt vor dem 1-4 zu Hause gegen Straubing. Ja, also normalerweise hätte ich da die Adler schon als Favorit gesehen in der Serie, aber sie scheinen es irgendwie dann auch nicht so wirklich aufs Eis zu bringen. Aktuell zumindest. Also ich habe die trotzdem noch auf dem Zettel als Nummer 2 wahrscheinlich hinter München in den Playoffs jetzt. Oder nehmen wir da schon die Wolfsburger hin?
Ah, echt. Also nochmal zu Mannheim zurück, ganz kurz.
Ja.
Also das ist, ich habe die auch noch nicht abgeschrieben und ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass Berlin morgen in Mannheim gewinnt und Sonntag die Serie zumacht. Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Also ich glaube schon, die Serie geht über 7. Also das, so wie die Spiele das bisher angedeutet haben, denke ich, dass die Serie wirklich über die volle Länge geht und ja, dann kommt es halt drauf an, wer Spiel 7 für sich entscheiden kann. Hm. Klingt, ist vielleicht die einfachste Ausrede, um aus der Nummer rauszukommen, aber ich habe es, glaube ich, ich habe es ja schon mal in einem anderen Podcast gesagt, wo wir die Serien vorhergesagt haben. Also gut, da habe ich auch gesagt, Bremerhaven in 7. Ist auch falsch gegangen, schief gegangen, aber
da habe ich auch gesagt. Das Bremerhaven in 7 gesagt? Ernsthaft?
Ja, das war aber nicht hundertprozentig ernst gemeint, weil ich hatte das ja auf, als Bremerhaven sich qualifiziert hatte gegen Ingolstadt, da habe ich dann direkt mit Schlusspfiff habe ich Bremerhaven in 7 getwittert. Und jetzt hätte ich Bremerhaven in 9 twittern müssen vielleicht. Also, naja, ist schade. Also irgendwie ärgert es mich auch ein bisschen. Also mir war schon klar, dass München in der Serie durchgeht. Aber ein bisschen schade finde ich schon, dass Bremerhaven nicht wenigstens vielleicht ein Heimspiel gewonnen hat.
Ja, das stimmt, genau. Also eins hätte ich ihnen auch gegönnt. Und ich meine, wir werden jetzt, glaube ich, nicht länger über die Serie sprechen, weil die einfach so zu klar war. Aber es war ja, wir haben ja oft genug gesagt, dass es eine tolle Saison war von Bremerhaven, dann tatsächlich auch in der ersten Playoff-Runde noch Ingolstadt rauszunehmen.
Ja.
Mit einem 4-1 Auswärtssieg erst und dann 6-5 zu Hause, jeweils spektakulär, wieder offensiv stark. Da auch noch die Körner zu haben, nach dieser langen Saison, eh schon unerwartet unter die Top 10 gekommen. In die erste Playoff-Runde und dann Ingolstadt noch rauszunehmen, das war schon gut. Und dann, ja, dass München halt eine Nummer zu groß ist, war, glaube ich, den meisten klar. Nur dem Kanzog nicht.
Nee, ich hab's. Vielleicht, ich habe ja auch so eine kleine, ich hoffe ja dann immer auf eine gute Geschichte.
Ja, ja.
Und wenn Bremerhaven München rausgehauen hätte, das wäre schon irgendwie geil gewesen.
Aber die Geschichte ist ja Wolfsburg bis jetzt, oder? Also Augsburg vielleicht auch, aber ich finde die beiden Teams, und dann sind wir bei den anderen beiden Serien, über die wir noch nicht gesprochen haben, die beiden Teams sind für mich die interessantesten in der Hauptrunde auch gewesen. Wolfsburg und Augsburg eben die sich direkt fürs Viertelfinale qualifiziert haben nach den Top 4, nach den Big Four, nach den großen 4, wie immer man sie nennen will. Und wir haben ja auch schon mal die Stärken von Wolfsburg und Augsburg thematisiert hier. Und das Faszinierende ist, dass sie es halt einfach ja in die Playoffs mitgenommen haben. Und bei Wolfsburg ist es bekannt in den letzten Jahren, die sind immer top eingestellt auf so einen Gegner, spielen ihr Eishockey und ja, führen jetzt 3-1 gegen die Kölner Haie und Augsburg. Ja, hat eine realistische Chance aufs Halbfinale jetzt mit dem 2-2 gegen Nürnberg nach 4 Spielen. Meine Theorie dazu sieht folgendermaßen aus. Es ist vielleicht für diese Mannschaften gar nicht so schlecht, dass sie eben nicht zu diesen Top 4 gehören, nicht so einen riesen Pool an Superspielern haben, denn sie müssen dann einfach in jedem Spiel sich haarklein an die Vorgaben und an ihre Spielweise halten. Wenn sie das nicht machen, dann funktioniert das nicht. Bei München kannst du vielleicht sagen, ja, dann spielen wir mal ein bisschen Larifari, vielleicht dann haut uns halt dann in dem Fall der Pinisotto oder dann halt mal der Flake oder der Matsumoto oder der Macek oder der Seidenberg oder der Wolf, die hauen uns dann schon eins rein. Irgendeiner von diesen 25 Top-Stürmern, die sie im Kader haben, genau, von den typischen vierte Reihe-Spielern, die sie ab und zu mal wirklich auch in die vierte Reihe packen, damit jeder mal nominell in der ersten Reihe ist, weil es ja völlig egal ist, die Reihen kannst du durchschütteln und wieder hinwerfen und dann kannst du noch nicht sagen, welcher da als erste, zweite, dritte, vierte ist. Oder bei Köln, ja mein Gott, dann hält uns mal der Gustav, der fängt uns dann schon mal ein und er hält uns dann schon im Spiel und so weiter und so fort. Oder bei Nürnberg, wir haben doch genug Qualität in der ersten Reihe, dann haut der Reimer halt einen rein oder Reimbrecht hat seinen Moment und was weiß ich. Bei Mannheim die gleiche Qualität im Lineup und das gleiche Vertrauen in die Offensive und in die Defensive und halt in irgendeinen Spieler, der halt dann kommt. Und das haben halt die Wolfsburger und die Augsburger nicht. Das ist praktisch eigentlich, ich würde sagen, das ist ihr Vorteil, dass sie das nicht haben, weil sie müssen einfach ihr Eishockey spielen. Und bei Wolfsburg funktioniert es fast in Perfektion, würde ich sagen, jetzt in der Serie gegen Köln mit der 3-1-Führung nach 4 Spielen. Bei Augsburg funktioniert es mal und es funktioniert mal nicht. Aber was bei mir aus meiner Sicht bei Augsburg extrem auffällig war, nach Spiel 3 in Nürnberg, 5-3 verloren, da fand ich, haben sie einfach es mit ihrem Panther-Hockey, wie sie es selber nennen, mit ihrem Power-Eishockey, Druck in allen Zonen, immer draufgehen, immer den Gegner jagen, haben sie es übertrieben und die Ice Tigers haben das halt einfach bestraft und haben dann zwei, dreimal super gekontert, eben diesen Forecheck dann, diesen Druck umspielt, rausgenommen und sind allein aufs Tor zugefahren. Und ich hab das Spiel kommentiert und habe danach Mike Stewart gefragt im Interview, ob das vielleicht nicht übertrieben war jetzt in dem Fall. Und der hat mir dann gesagt, nee, das ist unser Eishockey, das ist so, spielen wir die ganze Saison. Und das hast du dann in Spiel 4 wieder gesehen. Dann hat es ja wieder geklappt und sie wissen, es funktioniert nur so. Und deswegen müssen sie es machen, müssen ihr Eishockey einfach spielen, ihr System spielen, nicht von ihrer Herangehensweise abweichen. Und wenn sie dann nach 6 oder nach 7 Spielen sagen, hat er nicht ganz gereicht gegen die Eistage, ist das völlig in Ordnung. Aber sie haben diese eine Spielweise, an die sie sich klammern können. Und die fehlt mir ehrlich gesagt. Bei Köln wüsste ich jetzt gar nicht, was ich da zu groß herausstreichen könnte in den ersten 4 Spielen. Wie die Eishockey spielen. Don Jackson, der Trainer der Münchner, hat mal gegen Ende der Hauptrunde gesagt, jetzt gerade zu Mannheim, Köln, Nürnberg, da haben wir Probleme gehabt, weil die halt einfach vor dem Tor so präsent und so stark sind. Das sehe ich nicht in den Playoffs jetzt bei den Haien. Das sehe ich auch bei den Ice Tigers nicht so wirklich. Da fehlt das, was sie vielleicht in der Hauptrunde ausgezeichnet hat. Das fehlt und jetzt finden sie nichts. Ja. Der Klusten würfelt jetzt in Spiel 4 die Reihen durcheinander und probiert das aus, probiert wieder was anderes aus. Es funktioniert nichts. Und Wolfsburg und Augsburg wissen halt, wir haben genau diese eine Stärke oder diese eine Herangehensweise, die funktioniert hat. Daran müssen wir uns halten. Das müssen wir machen. Wenn wir es perfekt ausführen, haben wir eine Chance.
Ich glaube, eine Sache, die ja auch unser Gast aus der letzten Folge angesprochen hat, Daniel Weinberger, trifft vielleicht oder zeigt sich ja jetzt vielleicht auch, dass das eben keine wirkliche Top 4 gab, sondern eine Top 3 und Köln, Wolfsburg, Augsburg dahinter. Mhm. Vielleicht zeigt sich das halt auch jetzt. Gerade Wolfsburg macht ja auch ziemlich deutlich, wo die Schwächen von Köln liegen. Wenn nämlich Gustav Wesslau nicht seine Topleistung abruft, beziehungsweise auch wirklich komplett alleine gelassen wird, wie es ja auch phasenweise in der Serie war. Also ich glaube, Spiel 3 war das 4-0, ne?
Ja.
In Köln. Das war ja wirklich, also das hatte ich ja auch da geschrieben, das war phasenweise wirklich taktisch perfektes Hockey von Wolfsburg. Und der Köln hat überhaupt keine Antwort gefunden. Ich glaube, du hast ja auch eine sehr gute Kolumne geschrieben, wie ich finde, auf Telekom Eishockey, wo du ja so ein bisschen auf dieses Wolfsburg-Hockey eingegangen bist.
Danke.
Und weil du das ja gerade ansprichst, so wenn wir nach München schauen, fallen uns sofort Stars ein, wahrscheinlich in jeder Reihe inklusive Tribüne. Bei den Adlern fallen uns Stars ein, bei Nürnberg sowieso. Köln hat mit Erhoff natürlich sich dann auch, sage ich mal, jetzt in der Starfrage nicht unbedingt einen Gefallen getan. Und bei Wolfsburg steht meiner Meinung nach, und das klingt irgendwie abgedroschen und ich zahle da gerne ins Phrasenschwein ein, aber bei Köln steht der Star hinter der Bank irgendwie. Also Pavel Gross ist halt einfach wirklich.
Bei Wolfsburg, ja.
Das habe ich gesagt?
Köln gesagt, ja, klar.
Oh, Entschuldigung.
Nee, egal.
ja, bei Wolfsburg steht dann halt der Star hinter der Bank, Pavel Groß, und von mir aus auch Charlie Fliekauf, die da wirklich über Jahre hinweg immer wieder ein Top-Team zusammenbauen. Und Pavel Groß hat ja jetzt in den letzten Jahren auch bewiesen, dass er es schafft, einfach Mannschaften perfekt zu lesen und die Schwächen zu erkennen und diese dann halt für sein Team, was ihm halt blind folgt, so habe ich das Gefühl teilweise, dann halt auszunutzen und die Mannschaft perfekt einzustellen und das sieht man halt auch in der Serie gegen Köln, dass es teilweise dann auch so deutlich ausfällt und so, dass Köln dann wirklich überhaupt keinen Zug zum Spiel findet und keinen Zugriff hat. Das habe ich so nicht erwartet. Ich hätte gedacht, dass sich da beide Trainer tatsächlich wirklich taktisch sehr nahe kommen, aber ja, scheinbar sind da ja auch andere Sachen hinter den Türen ein bisschen, die da auch noch mit reingehen. Also heute haben wir ja die große Meldung von heimspiel.de gehabt, dass Patrick Hager wohl nach der kommenden Saison nach München wechseln soll. Und die Antwort der Kölner Haie ist, dass Patrick Hager morgen nicht spielt und erstmal suspendiert wurde. Also da scheint es ja auch, sag ich mal, intern nicht ganz rund zu laufen. Und vielleicht, ja, ist es halt auch schon so ein bisschen die Nervosität, dass da was schief geht. Weil gerade mit der späten Verpflichtung von Christian Erhoff hat man ja auch eigentlich der ganzen Liga deutlich gemacht, dass es halt eigentlich nur um die Meisterschaft geht für die Kölner Haie dieses Jahr.
Aber was du hast gesagt, also das mit Hager ist natürlich Wahnsinn. Erstens aus Münchner Sicht, dass sie nochmal ja einen der besten Spieler der Liga bekommen. Ja. Auf der Center-Position. Ich weiß gar nicht, von wem man. Die haben jetzt anscheinend den Plan, einfach Jahr für Jahr noch mal ein bisschen zu optimieren. Wüsste jetzt gar nicht, wen man dann gehen lässt. Ob man jetzt vielleicht sagt, mit Matsumoto war man vielleicht nicht ganz so zufrieden. Vielleicht hört auch O'Coin auf jetzt nach der Saison. Kann natürlich auch alles sein. Das weiß man nicht. Weiß ich jetzt gar nicht, was der Stand ist bei O'Coin. Hat er noch Vertrag? Ich weiß nicht, aber der Stand ist schon 37. Also das könnte natürlich passieren. Aber also aus der Sicht ist es Wahnsinn, dann, dass es halt jetzt rauskommt. Dann aber auch die Reaktion in der Schärfe. Ich meine, der hat Vertrag gehabt bis Ende der Saison. Also dann kann er ja im Endeffekt dann auch verhandeln, wie er will. Es ist natürlich auch irgendwie ein bisschen unglücklich, dass er das.
Er hätte sogar noch 17-18 Vertrag in Köln gehabt. Ach so. Oder hat sogar noch 17-18 Vertrag in Köln. Das ist ja die Situation.
Ah, das heißt, er wechselt dann.
18-19 wechselt er wohl nach München.
Das ist ja aber dann auch, was passiert dann nächste Saison?
Ja.
Stimmt, du hast recht. Ich habe mir vorgedacht, du hast dich versprochen, als du gesagt hast, nach der kommenden Saison. Aber es ist ja tatsächlich der Vertrag bis 2018.
Ja.
Okay, dann wird es auch interessanter, aber wird die Kölner vielleicht dann auch jetzt in den nächsten Wochen beschäftigen, wenn sie dann gar nicht mehr drin sind in den Playoffs. Dann, also ich sehe das nicht, dass sie da wieder zurückkommen.
Bei 1-3 Rückstand.
Nee, seh ich nicht. Also vielleicht gewinnen die noch eins, aber jetzt hat Wolfsburg 3 Matchbooks. Einen davon zu Hause. Und so wie die gespielt haben, lassen die sich das nie nehmen. Und es sind aber doch, also du hast gesagt, klar, groß, logisch, viel Flieg auf, die Mannschaft zusammengestellt haben. Groß, der die Mannschaft einstellt. Also Neuzugänge wie Dehner, der jetzt auch wieder richtig gut spielt in den Playoffs, auch in der Hauptrunde gut gespielt hat, auch sehr gut reinpasst in die Mannschaft, finde ich. Und Haskins-Furchner, die Kombination, natürlich auch immer stark in den Playoffs. Vokes ist ein überragender Eishockeyspieler einfach. Also dieser Pass war ja wieder sensationell. Also ich finde, manchmal übertreibt das mit den Querpässen. Er könnte echt noch ein paar Mal öfter schießen. Aber dieser Querpass da beim vierten, was ist das vierte Tor?
Ja, müsste das vierte gewesen
genau,
sein.
Genau, 4-0, Pass auf Pfohl rüber. Also Wahnsinn, aus der Drehung raus. Da kommt er auch an. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt ja, vertändelt er ihn so ungefähr. Aber er hat selber auch ein Tor gemacht. Da hat er keine andere Wahl mehr gehabt, als zu schießen. Zwei Assists, einer davon direkt eben auf Pfohl. Geniales Spiel. Und dann, wenn du halt schaust, immer Likens findest du dann bei den Assists immer als ersten Assistgeber bei zwei Toren. Das ist einer, der einfach mehr als solid, also einfach ein super Aufbauspiel hat, Aufbaupass. Dehner genauso. Dann hast du aber auch mit Wurm und Krupp da hinten die Jungs, die fürs Abräumen zuständig sind. Das ist klar, die Aufgaben sind dann ganz klar verteilt. Der eine gewinnt die Scheibe bei den Verteidigern, der andere verteilt sie dann wieder so ungefähr. Und bei den Heiden würde ich tatsächlich, weil du vorher auch gesagt hast, die Wolfsburger haben die Schwächen erkannt, bei den Heiden würde ich tatsächlich das Aufbauspiel, die Zone-Exits, die wir letztes Mal ja auch thematisiert haben, als ganz, ganz große Schwäche nennen. Weil die einfach, also ein Lalonde mag punktbester Verteidiger der Saison gewesen sein, mag 13 Tore geschossen haben, aber was der Scheiben verschlammt im eigenen Drittel. Und teilweise aber auch einfach auch nicht in Position ist, dann wenn der Gegner die Scheibe hat, das ist schon auch krass. Und die Namen sind groß da in der Verteidigung, angefangen mit Ehrhoff natürlich, mit Lalonde, mit Potter, die alle große Erfahrungen haben. Zerrissen hat ja auch wirklich eine gute Saison gespielt. Sulzer dann noch als Ex-NHLer mit dazu. Tiefe Verteidigung, Moritz Müller. Aber das ist einfach oft zu schludrig und sie machen halt zu wenig Tore. Aber das liegt jetzt in der Serie auch daran, dass Wolfsburg einfach wieder super verteidigt. Oft die Scheibe schon im Kölner Drittel gewinnt oder in der neutralen Zone mit einem bärenstarken, jetzt zahle ich in die Wortspielkasse ein, mit einem bärenstarken Vorcheck. Also sie lassen die Kölner gar nicht ins eigene Drittel kommen, haben dann einen super Torwart mit Brückmann, lassen wenig gute Chancen zu. Das war ja auch ich würde tatsächlich bei den Heiden die zwei großen Probleme Aufbauspiel, Chancenverwertung oder als drittes noch dazu Disziplin. Also was die auch an blöden Strafen kassiert haben, ist ja auch unglaublich. Dieser Kniecheck von Lalonde gegen Dotzler aus meiner Sicht Absicht. Das ist völlig in Ordnung, dass der eine Spieldauer kriegt dafür. Wenn er, da kann er noch, dann kann er den Fuß, den Bein noch wegnehmen, fährt aber voll in Dotzler rein. Saugefährlich. Ich würde sogar sagen, das war eine dreckige Aktion von Lalonde. Und immer wieder diese Undiszipliniertheiten. Und dann beschweren sie sich über die Schiedsrichter. Also, mal ganz ehrlich, bei dem Spielstand in der Serie, also nicht nur 1-3 in den Spielen, sondern 2-1, 13-4 Tore für Wolfsburg. Also wenn ich da dann sage, es liegt am Schiedsrichter, dann habe ich aber was falsch verstanden.
Ja, aber Wolfsburg hat fast 30% Powerplay.
Ja, die nutzen das halt dann auch wieder aus, ja. Oder sie provozieren halt auch und nehmen dann aber selber nicht die Strafe, sondern warten, bis die Kölner dann die Strafe nehmen. Das hat alles System, alles.
Und das fand ich großartig, dass du das in deiner, jetzt komme ich nochmal drauf zurück, ist ein bisschen selbstreferenziell vielleicht auf uns, aber ich fand das cool, dass du das rausgearbeitet hattest, diese Provokationen zwischen den Spielsituationen, sag ich mal, also wo die Nordamerikaner immer between the whistles sagen, so dieses Spiel im Spiel, so dieses, ich provoziere den Gegner genau an dem Punkt und versuche ihn so ein bisschen zu kitzeln und versucht dann da vielleicht mir so einen kleinen Vorteil rauszuholen, so dass ich quasi so im Hinterkopf noch irgendwo da einen Punkt erwische. Und du hattest ja die eine Situation rausgestellt, wo der Wolfsburger Spieler, fällt der Name jetzt gerade nicht ein.
Fauser.
Genau, ja. Fauser, wo er an der Bande steht und so einen kleinen rechten Haken kassiert, also nichts Schlimmes, aber so einen Haken kassiert und dann einfach nur grinst, den Kölner angrinst und sagt so, komm, gib mir noch eine, so, ne? Ich krieg die Strafe hier nicht, so nach dem Motto, ne? Ja. Und das sind einfach so die kleinen Feinheiten, die es dann auch, die dann vielleicht zu so einer Situation wie die mit Lalonde dann vielleicht so nach und nach provozieren können, dass man halt, dass Spieler dann halt einfach so kurz vergessen, dass sie sich, ja, wie man halt den Check richtig ausführt, sagen wir es mal so irgendwie. Also das sind, glaube ich, dann genau die Sachen, die sich in Statistiken dann wieder nicht festhalten lassen.
Ja, genau. So. Ja, das stimmt. Und klar, die Powerplay-Quote sehr, sehr gut, ist auch wirklich gut gespielt von den Wolfsburgern, die ja schon über die Saison hinweg ja wirklich sehr, sehr gute Special Teams auch wieder hatten. Ja. Das funktioniert jetzt auch wieder. Haben auch die Spielertypen, ich hab's ja schon gesagt, und hab's da auch in der Kolumne irgendwie versucht rauszuarbeiten, dass sie halt Spielertypen haben, die Scheibe gut bringen können, die dann kreativ sind und halt mit Fürchner zum Beispiel einen, der gut abschließen kann. Oder Aubin hat nicht sogar die meisten Überzahltore gemacht, der hat zusammen mit Tanowski, glaube ich, und die haben, glaube ich, beide 10 gemacht und Fürchner 9. Also da haben sie halt einfach dann auch die Jungs, die abschließen können in Überzahl. Und unglaublich laufstark, nervig einfach. Die sind so nervig. Und das ist aber irgendwie, also klar, als Gegner regt es dich auf, aber ich finde jetzt, also fällt mir eh schwer, da irgendwie nicht in Schwärmen zu geraten bei den Wolfsburgern. Und das halt, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall nicht mit einem Top-4-Budget, wahrscheinlich auch nicht mit einem Top-6-Budget. Ich glaube, dass zum Beispiel Ingolstadt, Berlin, dass sie noch drüber liegen, dass jetzt ja. Ich habe jetzt da keine genauen Zahlen und es gibt auch keine offiziellen Zahlen, soweit ich weiß. Aber die sind halt irgendwie im, sag ich jetzt mal, echt im Mittelmaß der Liga, was das Budget anbelangt, die Wolfsburger, und kommen jetzt wahrscheinlich zum 5. Mal in Folge ins Halbfinale. Und das ist schon groß, also im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Jo, dann haben wir noch die vierte Serie, die für mich. Ja, also klar, auch 2-2 wie Mannheim gegen Berlin, aber weil ich halt Nürnberg gegen Augsburg schon allein aus lokalen Gründen oder aus geografischen Gründen mehr verfolgt habe, das ist für mich so eigentlich die interessanteste, weil es dann einfach so ein Schlagabtausch ist mit zwei Auswärtssiegen zu Beginn, erst für Augsburg, dann für Nürnberg und ja auch einigermaßen deutlich, dann hat man so einen Eindruck, Nürnberg kommt mit dem 5-3 zu Hause in Spiel 3 jetzt halt gut in Fahrt und dann schlägt Augsburg halt Nürnberg zu Hause 4-0. Mhm. Und also ja, dann im vierten Spiel macht Dinger 2 Tore, der die komplette Hauptrunde nicht getroffen hat, 55 Spiele hintereinander überhaupt nicht getroffen hat, macht dann einmal 2 Tore und Hafenrichter trifft. Auf einmal ist dann die Tiefe wieder da bei den Augsburgern. Also irgendwas zaubern die immer raus, um sich zu halten gegen so einen Gegner. Und das muss man schon auch, denke ich, honorieren. Und bei den Ice Tigers, ähnlich wie bei den Haien, glaube ich, und vielleicht auch wie bei den Adlern, geht jetzt so das Grübeln los, habe ich den Eindruck. Also das ist ja dann so, wenn du nach 4 Spielen noch nicht führst in der Serie, Best of 7, dann kommst du, glaube ich, schon ins Nachdenken und überlegst, ob du vielleicht das anders machen solltest. Und dann sind wir wieder beim Thema. Die Haie würfeln die Reihen durcheinander. Die Ice Tigers tauschen mal den Torwart. Erst Jeneke, dann Reimer, dann wieder Jeneke. Haben jetzt auch mal Prust drin gelassen, mal Prust rausgenommen, Schramp rein, raus, Torp jetzt im letzten Spiel nicht mit dabei, also die Ausländer durchgetauscht. Das sind alles Probleme, in Anführungszeichen, die Augsburg nicht hat, weil sie einfach keinen überzähligen Ausländer haben. Die haben ja halt genau die 12 Stürmer, die sie aufs Eis schicken. Die haben natürlich auch jetzt bei den Verteidigern Glück, dass die wirklich, die Paare sind jetzt echt über Wochen und Monate eingespielt. Hat sich keiner wehgetan. Vorne fehlen immer noch Trapp und Davies. Ich weiß nicht, ob die am Freitag jetzt in Spiel 5 zurückkommen. Aber sonst haben die halt jetzt einfach dann diese Reihen in dieser Serie gehabt und die spielen dann einfach zusammen. Weil es auch keinen Grund gibt, da jetzt irgendwie was umzustellen. Top 6, Bottom 6, eigentlich relativ klar bei Augsburg. Alle Kontingentspieler in die ersten beiden Reihen rein, die sollen die Tore machen. Aber nochmal, also jetzt hat Hafenrichter getroffen, Dinger, der sonst eigentlich nicht für die Tore zuständig ist. Polacek hat schon ein Tor gemacht. In der Serie Grügel hat schon ein Tor gemacht. Also da ist schon auch Tiefe da, was das Scoring anbelangt. Also wenn ich das zum Beispiel quer vergleiche mit Köln, ist ja Wahnsinn, was da Augsburg mehr leistet eigentlich.
Ja, und dann das, was du sagst mit Nürnberg, glaube ich, trifft dann halt zu auf die, wenn du dann Sonntag dieses 5-3 hast, wo sie offensiv wirklich eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben, ja. Vielleicht hinten nicht immer ganz aufgepasst haben, aber offensiv haben sie ja viele Situationen gehabt in Überzahl, also wo sie bei 5 gegen 5 Überzahlsituationen kreieren konnten, 2 gegen 1, 3 auf 1 aufs Tor gefahren sind und ihre Chancen ja dann auch genutzt haben. Und dann kommt Dienstag und plötzlich geht offensiv gar nichts mehr und Augsburg kann dann da auch vielleicht wieder den Heimvorteil dann so weit nutzen, dass sie das, sag ich mal, ein bisschen, also es ist ja nicht viel Heimvorteil, sag ich mal, jetzt rein auf dem Eis, ne? Wie die Trainer da einwirken können, aber vielleicht reicht das aus. Und Augsburg scheint dann auch die richtigen Schlüsse irgendwie aus den Niederlagen zu ziehen, ne? Also wenn sie es dann halt schaffen. Aber wie du ja ganz am Anfang schon gesagt hast, wenn sie über die gesamte Saison diesen Stiefel spielen mussten mit diesem harten Vorcheck und viel Laufen und was halt auch irgendwann hart in die Beine geht und sicherlich nicht einfach ist, das über die komplette Saison durchzuhalten und gerade jetzt in den Playoffs sicher nicht. Aber wenn sie nur diesen Spielstil spielen können, dann kann es durchaus auch mal vorkommen, dass dann Augsburg einfach mal so ein Spiel hat, wo die Beine halt zu sind und wo sie das vielleicht nicht nach vorne bringen und dann kassieren sie halt mal ein paar Tore. Aber dann haben sie vielleicht und können selber gar nicht so viel für Offensive sorgen. Und dann haben sie so Spiele wie Dienstag, wo sie halt einfach defensiv perfekt arbeiten, 4-0 gewinnen und Nürnberg da so ein bisschen Kopfschmerzen bereiten. Mhm. Wobei ich glaube, dass Nürnberg gar nicht so schon so am Grübeln ist. Ich glaube, die waren sich relativ sicher, dass die Serie so sehr eng wird.
Ja.
Also gut. Köln natürlich auch, also das jetzt nicht sagen.
Ja,
aber.
Ja. Aber, also, gerade jetzt nach Spiel, also von 3 auf 4, das, was du angesprochen hast, als bei Nürnberg eigentlich gut geklappt hat, in Spiel 3, 5, 3 Heimsieg. Und dann kriegst du dann nochmal so einen auf den Deckel. Ich glaube, das bringt dich schon ins Grübeln. Ja. Und bei Köln ist sowieso klar. Ich weiß gar nicht, ob die noch grübeln oder ob die schon fertig sind mit dem Grübeln, die Haie. Und ja, bei den Adlern denke ich auch bei 2-2. Wobei, das ist ja jetzt auch alles, ja, auch von den Namen her und vom Potenzial der Mannschaften, diese drei Serien zumindest wirklich ausgeglichene Duelle sind.
Ja.
Und deswegen habe ich das halt auch vor den Playoffs nicht so wirklich verstanden, dass so viele gesagt haben oder so ein bisschen auch Social Media, was man so mitbekommen hat und auch Rückmeldungen bekommen hat, ja, die Top 4 gehen durch. Es ist halt eigentlich nie so im Eishockey. Und ich finde die Playoffs gerade deswegen halt auch wirklich so spektakulär und so interessant, dass du halt, weil du mit Bremerhaven noch den Farbtupfer drin gehabt hast, der jetzt halt raus ist, aber dass du sonst halt einfach möglicherweise halt drei Serien hast, die über 7 gehen. Ja. Nicht ausgeschlossen, alles andere. Ich würde sogar mittlerweile sagen, das ist wahrscheinlich. Gut, oder Wolfsburg macht schon in 5 oder 6.
Ja, aber ich glaube, Wolfsburg der, ist früher fertig,
dann ist
aber
halt
die
auch
anderen
der,
werden sehen.
Der schlechtere Seed sozusagen weiter mit Wolfsburg. Und Köln als eine Mannschaft, die ja ganz klar als einziges Ziel die Meisterschaft hatte. Also das darf man ja, also alle der Top 4 sind mit allem anderen als zumindest mal Finale, glaube ich, nicht zufrieden.
Ja.
In dieser Saison. Nürnberg auch nicht. Mannheim auch nicht.
Und München sitzt jetzt 2 Wochen, reibt sich die Hände und sagt, kommt her.
Ja, da kannst du dann vielleicht auch irgendwann auch schon dich so ein bisschen auf den Gegner einstellen. Könnte passieren, obwohl jetzt da 2 Serien über 7 gehen, aber du kannst, du weißt, wann es im Halbfinale losgeht ungefähr. Du kannst vielleicht dann echt noch mal so ein bisschen die Beine hochlegen. Und dann, glaube ich, haben die aber auch genug Erfahrung da im Staff auch und auf dem Eis, dass sie dann halt wieder so arbeiten, dass sie dann für Spiel 1 im Halbfinale wieder optimal eingestellt sind. Und wenn du kleine Revierchen hast, die kannst du auskurieren und so weiter. Und diesen Vorteil haben alle anderen Teams nicht.
Ja.
Also so wahrscheinlich wie es ist, dass hier Viertelfinals über 6, 7 Spiele gehen, so wahrscheinlich ist es dann wahrscheinlich auch, dass ein Halbfinale vielleicht tatsächlich dann in 5 vorbei ist, weil halt irgendwie München einfach drüber fährt.
Ja.
Also selbst sollte jetzt Nürnberg weiterkommen und Mannheim und Wolfsburg halt dann der lowest seed sein im Halbfinale und gegen München spielen, so stark die Wolfsburger sind, halte ich es dann auch nicht für ausgeschlossen, dass die halt in 5 raus sind gegen München. Das ist halt dann im Endeffekt auch wieder witzlos, weil wir uns ja gefreut haben, dass es so viele Herausforderer gibt für die Münchner. Und jetzt gehen die halt mit 4-0 durch im Viertelfinale, sind völlig ausgeruht im Halbfinale und haben halt auf jeden Fall den leichtesten Weg, den kürzesten Weg ins Finale von allen Mannschaften. Den leichtesten vielleicht nicht, aber den kürzesten.
Möglich, ja. Aber vielleicht können ja fitte Wolfsburger dann auch das Finale aus dem letzten Jahr dann umdrehen.
Ja.
Wenn sie halbwegs fit jetzt durch die Serie gegen Köln kommen. Wenn Köln jetzt nicht vielleicht sogar das Riesen-Comeback startet. Also
alles drin.
Alles drin.
Ja, alles drin in diesen Playoffs.
Weißt du, wo noch nicht alles drin ist? Oh. Jetzt hast du so perfekte Überleitung geliefert.
Ja.
Wir haben uns ja heute schon mal ein bisschen geschrieben. Also ich weiß nicht, wollen wir einen Haken dran machen bei den Playoffs?
Ja, also wir sind ja, ich würde vielleicht sogar jetzt vorschlagen, dass wir vielleicht jetzt, wo die Playoffs laufen, vielleicht dann sogar mal auf wöchentlichen Rhythmus übergehen, dann können wir möglicherweise nächste Woche oder in 1,5 Wochen schon wieder über die DEL sprechen und dann, ach, ja, ich glaube, jetzt über die Viertelfinalserien haben wir jetzt ausführlich genug gesprochen. Wir sind auch schon knappe 3/4 Stunde sind drin in der Sendung, also passt, Haken.
Ja, aber wöchentlicher Rhythmus finde ich gut. Ich glaube, es gibt auch ein paar Leute, denen das, glaube ich, auch ganz gut gefällt. Dinge, die fehlen. Ich hatte dir heute geschrieben, dass es vielleicht mal ganz spannend wäre, weil wir ja jetzt kommt ja eigentlich immer so der Part Statistik-Ecke. Mhm. Es vielleicht mal ganz spannend wäre, dass wir vielleicht mal so rein theoretisch drüber nachdenken, welche Statistik fehlt uns oder welche Statistik kann man vielleicht hier und da ein bisschen aufpeppen. Was gibt es vielleicht sogar, aber wird halt vielleicht in Deutschland gar nicht so getrackt oder ist vielleicht der Aufwand auch zu groß, weil man jetzt nicht bei allen Teams jemanden sitzen hat, der das macht.
Ja, ja, also fällt, also sollen wir vielleicht vorher nochmal bei den Advanced Stats, bevor wir nochmal einsteigen, habe ich jetzt zum Beispiel ein paar Mal die Rückmeldung bekommen, dass wir da gerne auch ein bisschen mehr erklären können.
Okay.
Auch ein bisschen Tempo rausnehmen können. Also letztes Mal gerade mit Daniel, da waren halt dann zwei Freaks am Start und ich. da ging es dann schon rund. Ne? Aber also ich glaube, dass manche Hörer sich zwar für Eishockey interessieren oder auch schon länger interessieren, manche fangen gerade an, sich für Eishockey zu interessieren. Da können wir vielleicht ab und zu auch nochmal so ein bisschen Gas rausnehmen, zusammenfassen auch und ja, ein bisschen mehr erklären. Soll ich vielleicht mal zusammenfassen? Du kannst ja dann ergänzen, was ich vielleicht vergessen habe, was wir bis jetzt besprochen haben, was Advanced Stats oder halt, ja, sag jetzt mal, Analytics im weitesten Sinne anbelangt, was wir da schon besprochen haben.
Klar.
Also wir haben angefangen mit Corsi und Fenwick. Also sprich Puckbesitz im Eishockey. Corsi und Fenwick zwei Möglichkeiten, Schussverhältnisse zu zählen, und zwar nicht nur Schüsse, die im Eishockey ja nur gewertet werden, wenn sie aufs Tor kommen, also potenziell ein Tor werden könnten. Das ist ein Schuss im Eishockey, und Fenwick und Corsi gehen halt noch ein bisschen weiter und nehmen da auch Schüsse, die neben das Tor gehen oder Schüsse, die geblockt werden, nehmen die doch mit rein, und das soll dann dafür sorgen, dass man irgendeinen Begriff davon bekommt, welche Mannschaft ist mehr an der Scheibe, denn die Mannschaft, die eben öfter schießt, hat auch öfter die Scheibe. So die Überlegung, und ja, dann damit mit Corsi und Fenwick wird praktisch Puck Possession dann definiert, und ich glaube, dass es einfach, dass beim Eishockey nochmal eine extremere Korrelation zwischen Puckbesitz und Erfolg gibt als im Fußball.
Ja.
Und deswegen sind das, ja, Corsi und Fenwick einfach zwei Advanced Stats, die in den letzten Jahren sehr oft verwendet wurden und sicherlich auch ihren Sinn haben. Das war so der erste Aufhänger. Wir haben dann unter anderem gesprochen über Controlled Exits und Controlled Entries. Das war in der Vorwoche.
Ja.
Da ging es darum, ja, wie komme ich raus aus dem eigenen Drittel, wie komme ich rein in das gegnerische Drittel. Also wenn man nochmal sich vor Augen führt, dass er einfach ein Eishockeyfeld drei Drittel hat, dann ist klar, ich muss aus dem eigenen rauskommen, durch die neutrale Zone durch und dann ins andere rein, und dann kann ich erst abschließen. Dann kann ich erst eine Chance kreieren, dann kann ich erst erfolgreich sein. Und mit Daniel Weinberger haben wir letztes Mal besprochen, dass er eben Controlled Exits und Controlled Entries zählt und wertet.
Anderem.
Genau, unter anderem. Ja. Aber also wie komme ich aus dem Drittel raus? Komme ich da kontrolliert raus, indem ich entweder die Scheibe am Schläger rausführe oder halt einen kontrollierten Pass rausspiele, und wie komme ich dann analog ins gegnerische Drittel rein? Dann kann ich vielleicht an dich übergeben, weil wir auch drüber gesprochen haben, was gibt's denn für Stats, die eigentlich ja so ein bisschen trügerisch sind und die uns nicht so wirklich gefallen. Da hattest du auch einen Artikel geschrieben auf schlittschuh.de dazu.
Ja, da hatte ich mich mal, hatte ich danach geschrieben oder war der davor schon geschrieben? Ich weiß es, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich glaube, davor schon.
Ja, also ich hatte mir Statistiken genommen, die wir jetzt schon zur Verfügung haben, und habe halt einfach versucht drauf zu schauen, beziehungsweise habe halt meine Meinung dazu wiedergegeben, habe gesagt, warum wir im Grunde darauf verzichten könnten, beziehungsweise diese Statistiken vielleicht in einem anderen Kontext verwenden können. Da habe ich dann, ich hatte das gleich, ich glaube, 5 Stück habe ich aufgezählt. Ja, jetzt hat der Artikel auch geladen. Super. ich habe, Punkt 1 hatte ich gleich ganz oben Checks halt hingeschrieben, weil ich halt immer wieder finde, dass Checks im Eishockey falsch gedeutet werden oder häufig falsch gedeutet werden. Klar, also ich mag das auch, ein schöner Open-Ice-Hit oder ein guter Check, das ist immer schön, das gehört auch für mich komplett dazu. Aber Checks als Qualitätsmerkmal von einer guten Mannschaft ist halt vielleicht nicht immer ganz zielführend, weil oft eine Mannschaft, die viel checken muss, auch selten im Puckbesitz ist, weil man checkt, also man würde halt ja eine 2-Minuten-Strafe bekommen, wenn man jemanden checken würde, wenn man selber den Puckbesitz hat, mal so einfach ausgedrückt. Dann hatte ich geblockte Schüsse, ist im Grunde eigentlich dieselbe Herangehensweise wie bei den Checks. Also nur weil eine Mannschaft viele Schüsse blockt, das ist halt nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal. Es kann ein Qualitätsmerkmal sein, gerade in engen Spielen vielleicht, aber eigentlich eine Mannschaft, die viele Schüsse blocken muss, hat in der Regel ja auch nicht viel Puckbesitz. Mhm. Ja, dann bin ich ein bisschen auf Gegentore und Torhütervergleiche eingegangen, wo gerade so Gegentorschnitt, also das, was wir immer als Gegentorschnitt 2,2 oder sowas hören, also es ist ja in der Regel eigentlich eher eine Teamstatistik, als es wirklich was über den Torhüter aussagt, genauso wie die Statistik bei Goalies werden ja immer noch die Siege mit zusätzlich angeführt, was halt aus dem Kontext gerissen auch eher eigentlich meiner Meinung nach eine Teamstatistik ist. Dann habe ich noch Face-Offs. Ja gut, plus minus brauchen wir jetzt hier nicht mehr erwähnen. Das haben wir, glaube ich, breit genug getreten. Und dann habe ich halt Face-Off-Statistik, also die ganz normale Bully-Quote. Da habe ich mir jetzt auch für unser Kopfexperiment habe ich mir was ausgedacht. Also Bully-Quote im Grunde ist ja eigentlich auch nur ein weiterer Zweikampf um den Puck und sagt jetzt auch nicht so viel aus, weil halt der Kontext fehlt. Wenn ich einfach nur die Gesamtbully-Quote, das hatten wir, glaube ich, ja auch schon mal ein bisschen breit getreten, wenn ich einfach nur die Gesamtbully-Quote in einem Spiel habe, dann sagt mir das ja nicht wirklich was darüber aus. Wo war das Bully? Wo wurde das ausgeführt? Wer stand da? Wie hat sich die Situation danach entwickelt? Ja.
Und dann haben wir noch über gute Schüsse und schlechte Schüsse mal gesprochen.
Haben es versucht, ja.
Genau, haben es versucht. Und also das würde mich dann eigentlich fast schon zu der Kategorie führen, die ich gerne irgendwie getrackt hätte. Aber du hast ja jetzt gerade, schieben wir vielleicht noch kurz, du hast ja gerade schon über ja Bully als Puck-Battle gesprochen. Und
genau.
Der wird halt getrackt, weil du es auch gut machen kannst. Ja, also stehen alle und die Scheibe wird eingeworfen und die Mannschaft, die den Puck dann danach hat, hat das Bully halt gewonnen. Das kann ich jeden irgendwie aufmalen lassen oder da kann ich jeden Strichliste führen lassen.
Ja.
Aber es gibt ja noch andere Puck-Battles.
Ja, genau. Also du hast ja im Endeffekt in einer neutralen Zone, sobald ein Zweikampf zustande kommt, hast du ein Puck-Battle. Also es ist im Endeffekt jeder Zweikampf. Es gibt aber auch die Zweikämpfe an der Bande. Das wäre zum Beispiel auch eine Statistik, die ich gerne mal irgendwie getrackt hätte in irgendeiner Form. Also ich hatte das, glaube ich, was Board Battles hatte ich das genannt. Für mich wäre es sehr interessant, ob es Spieler gibt. Also gibt es sicherlich, weil rein von der Physis her kann ich mir es, also wäre es ja logisch, dass es da Spieler gibt, die einfach einen Vorteil haben, die das besser machen als andere. Und wenn ich Face-Offs tracken kann, kann ich theoretisch ja auch Board-Battles tracken. Da habe ich ja auch in der Regel einen klaren Sieger und einen klaren Verlierer und kann dann sagen, okay, David Wolf im Duell gegen Spencer Mahacek an der Bande, David Wolf gewinnt das Duell an der Bande, kriegt er plus eins und dann track ich das über ein ganzes Spiel. Dann habe ich am Ende eine Teamstatistik und eine Spielerstatistik und kann sagen, wenn ich das das ist ja auch immer wichtig bei Statistiken, so der Zeitraum, über den man das betrachtet. Aber über eine gesamte Saison hinweg kann man dann vielleicht sogar schauen und kann sagen, okay, jetzt ist David Wolf ist der beste Spieler an der Bande in der gesamten DEL. Und das wäre schon, glaube ich, nicht so unspannend, wenn man das dann weiterführt und schaut, wie spielt das Team? Versucht das Team diese Stärke auch wirklich auszunutzen oder versucht das Team vielleicht diese Stärke sogar zu umgehen? Das passiert ja auch häufig, dass Mannschaften viel Dump and Chase spielen. Jetzt gerade in den Playoffs passiert das leider recht häufig, also Scheibe tief hinterher. Ja. Wobei man vielleicht sagen könnte, okay, die Mannschaft ist eigentlich eher so ein Puck-Possession-Team, ein Team, was besser ins Spiel kommt, wenn sie viel Puckbesitz hat. Und wenn sie immer wieder ihren Puckbesitz abgeben, müssen sie halt der Scheibe hinterherlaufen.
Brauchst halt immer einen, der das auch wirklich trackt und der das dann auch richtig trackt. Also wenn ich sehe, wie teilweise Schüsse getrackt werden, da muss man sich auch darauf verlassen, dass er eben derjenige, der da an den Knöpfen sitzt, das richtig macht. Also es ist halt einfach aufwendig, das alles zu tracken und wir werden es wahrscheinlich in Deutschland nicht bekommen, aber also Board Battles oder Puck Battles ist auf jeden Fall eine Kategorie oder eine Statistik, die mich auch reizen würde. Mein Eye-Test sagt, Steffen Tölzer von den Augsburger Panthern ist ein absolutes Monster in der Beziehung. Also ich sehe den, wenn der wirklich einen Zweikampf hat. Aber also die Spiele, die ich gesehen habe von den Augsburgern, kann ich mich jetzt an keine Situation erinnern, wo er den wirklich verloren hat. Aber kürzlich auch mal bei dem 5 gegen 3 Podcast gehört, kann man übrigens auch folgen und hören, @5gegen3 auf Twitter. Da war ein Interview mit Tölzer und der hat auch gemeint, dass er mit der Zeit einfach geduldiger geworden ist, im Zweikampf nicht so hektisch drauf geht, dann vielleicht die Strafe bekommt, sondern einfach mehr abwartet und das Ganze mit mehr Routine löst und dann aber auch das Timing hat, wann er halt wirklich dann jetzt auf die Scheibe gehen kann und muss. Und ja, also das merkt man auch. Also der ist da richtig stark. Das ist natürlich auch die Frage, du hast jetzt zum Beispiel bei Wolf gegen Mahacek einfach zwei Stürmer genannt. Also ja, auch das wäre interessant.
Verteidiger-Stürmer-Duell.
Genau, ne? Ja, genau. Ja, oder halt genau gegen, dann könnte man ja nochmal mehr kategorisieren, könnte man sagen, gegen Stürmer und gegen Verteidiger. Ja. Also Stürmer gegen Stürmer und Stürmer, Verteidiger gegen Stürmer und Stürmer gegen Stürmer, so. Ja, also das ist auf jeden Fall interessanter Ansatz. Ich möchte noch ganz kurz schauen, wie viele Strafminuten Steffen Tölzer in dieser Saison bekommen hat. 20 Minuten. Also 10 kleine Strafen als einer, der wirklich absolut stabil arbeitet gegen die Scheibe. Verglichen dazu Gabe Günzel 71, Scott Valentine 71 bei den Verteidigern, Kundary 60. Also und Tölzer steht halt da mit 20 Strafminuten und einer, bei dem wirklich selten was passiert im 1 gegen 1, wenn er auf dem Eis ist. Okay, Puck-Battles oder Board-Battles, sehr interessante Statistik, die angefragt wird sozusagen jetzt offiziell von Tom Kanzok. Mal schauen, ob es jemand gibt, der sie dann auch trackt. Ich habe ja schon gesagt, Chancen ist ja was wichtig ist im Eishockey. Denn wir können über Puck-Battle sprechen, über Bullies, über geblockte Schüsse, über Checks, über Schüsse, überhaupt über Puckbesitz. In dem Sport, in dem es halt darum geht, mehr Tore zu schießen als der Gegner, sind einfach Tore wichtig. Und Tore schießt man, indem man sich Chancen erspielt. Und es gibt ja Erfassungen auch zur Chancenverwertung, die normalerweise über alle Teams einigermaßen ausgeglichen ist. Auch in anderen Sportarten. Und beim Eishockey haben wir die Shooting Percentage, die sich dann auch irgendwann einpendeln sollte über einen längeren Zeitpunkt. Also das heißt, wenn ich halt 10-mal schieße, wird's mal ganz grob gerechnet, ist er halt vielleicht einmal drin, der Puck. Und dann ist halt die Frage, klar, habe ich mehr Schüsse, dann geht er theoretisch öfter rein, aber die Geschichte ist doch, ich muss mehr Chancen haben, also mehr wirklich gute Chancen, weil ein Schuss beim Eishockey kann auch von der blauen Linie kommen, Freisicht von Torwart, das ist halt keine Chance. Aber wenn ich mir wirklich eine gute Chance rausspiele, in 2-auf-1-Situation, Outman Rush oder ein Alleingang oder ja, ein Powerplay, einen freien Schuss aus dem Slot oder so, dann ist das sicherlich was von Qualität zeugt. Und ich finde, das wird noch zu wenig getrackt, einfach das Chancenverhältnis. Wir haben, egal ob es jetzt im Eishockey oder beim Fußball oder bei anderen Sportarten, ist immer das Schussverhältnis. Und das sagt halt einfach wenig aus, weil ich nicht die Schüsse nicht kategorisiere. Also das knüpft auch so ein bisschen an unsere gute Schüsse, schlechte Schüsse Diskussion an. Also ich kann 10 gute Schüsse haben und bin damit besser aufgestellt als jemand, der 40 so Lala-Schüsse hat. Wenn die 10 Schüsse alle aus dem Slot kommen mit Pass von hinter dem Tor, dann nehme ich den lieber als einen Schuss von der blauen Linie, wie gesagt. Insofern fände ich ganz interessant, wenn einfach Scoring Chances in Nordamerika ist man dann, glaube ich, ein bisschen weiter, in Scoring Chances einfach ja mehr getrackt werden, auch geratet werden. Also was weiß ich, das ist A, B, C oder A, B, B, C, C und unter Abstufungen. Kürzlich ein Video gesehen, da wurde ein Powerplay analysiert und dann ging es darum, von wo aus wird das Spiel gemacht, von wo aus kommt die Vorarbeit und wo kommt dann die Scheibe hin und was hat dann derjenige, der die Scheibe bekommt, für eine Chance, ein Tor zu erzielen. Und da kannst du halt sagen, ja, du kannst auch von mir aus farblich machen, ja, grün, gelb, rot. Grün, große Chance, gelb, so halb und rot eigentlich gar keine. Also wenn der Pass halt irgendwie raus außerhalb der Bullykreise kommt und da steht noch einer dazwischen, der den Schuss wegblocken kann und dann kommt der Schuss, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass er reingeht, sehr, sehr gering. Kann natürlich immer passieren, aber sie ist sehr gering und deswegen würde mich das interessieren, dass einfach ja Chancen einfach auch geratet werden und dann auch entsprechend ja, aufgelistet werden in Statistiken. Auch das ist natürlich wieder ein Aufwand.
Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt im Hintergrund gehört hat, aber ich bin gerade wie wild am Suchen.
Man hört so ein bisschen klicken.
Ich weiß, dass es das gibt für die NHL auf jeden Fall. Also wo dann auch gesagt, ich hatte das auch in einem US-Podcast gehört, dass dann Edmonton war, glaube ich, vor einem Monat oder so war das ungefähr, dass die Edmonton Oilers in dieser Saison wohl die meisten High-Scoring-Chances oder High-Danger-Chances zugelassen hätten. Weil ich dachte, das wäre auf Corsica.hockey, wo man das findet, aber ich finde es jetzt gerade auf die Schnelle nicht. Aber da gibt es auf jeden Fall, das hatte ich ja, glaube ich, bei gute Schüsse, schlechte Schüsse ja auch schon mal gesagt, dass man versucht, auch das Eis so in gewisses Zonen einzuteilen, Spielsituationen einzuteilen. Aber du hast schon recht, es ist ja auch, das ist wie bei den Bully-Quoten halt. Das ist einfacher, jemanden da hinzusetzen und zu sagen, pass auf, wenn der Schuss aufs Tor geht und der Torwart müsste ihn halten, ansonsten geht er rein. Dann ist es ein Schuss aufs Tor und alles, was nicht geblockt Richtung Tor geht, ist halt ein Schuss. Also so ist es ja bei Telekom Eishockey momentan, was da getrackt wird.
Ja.
Und das ist schon gut, weil das ist ja mehr als das, was vorher war. Vorher wurden ja nur Shots on Goal gewertet und dann, das hat nicht so viel ausgesagt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier schaue, Berlin gegen Mannheim von gestern, 51-54 Schüsse für die Adler, 33 Schüsse aufs Tor, 22 Schüsse aufs Tor also 22 Schüsse für Mannheim aufs Tor. So, dann bekomme ich ja eher noch einen Blick dafür, wie das Spiel insgesamt lief. Also gut, jetzt muss ich, also dann geht jetzt wieder in die Tiefe, wenn ich jetzt sage, okay, Mannheim wird wahrscheinlich in der Folge des Spielstandes mehr aufs Tor geschossen haben. Das sind dann diese sogenannten Score-Effects. Dann kann man vielleicht später auch nochmal in einer anderen Episode drüber sprechen. Aber ich finde, also für mich sagt es mehr aus, wenn ich weiß, wie viele Schüsse wurden generell Richtung Tor geschossen. Aber du hast schon, also das wollte ich sagen, du hast ja schon recht, dass eigentlich wär's wünschenswert, sag ich mal, für den Fan, der etwas noch tiefer interessiert ist, wenn dann da noch stehen würde, Großchancen oder sowas. Und dann steht da halt 4-2.
Ja, genau. Das ist so ein Zwischenschritt, den man machen könnte, auf jeden Fall. Aber also ich habe jetzt auch zwischendrin nochmal so gesprochen, dass bei Mike Kelly, at Mike Kelly NHL gesucht, der immer auch wieder so auf Twitter Statistiken raushaut. Und also auch eine Unterkategorie wäre dann vielleicht in dem Fall am Beispiel Maple Leafs, die ja 5 Spiele da verloren hatten in Folge, Shot Attempts Against from Slot per Game.
Ja.
Also das ist ja schon mal, und dann hat er nochmal Inner Slot, also er hat das nochmal Slot, also Schuss from Slot, from Inner Slot. Also dann und er unterstellt halt, und ich glaube, die Unterstellung ist richtig, dass je mehr die Geschichte halt einfach zwischen die Bullypunkte und vors Tor verlagert wird, desto gefährlicher wird es einfach. Und ja, das ist dann zumindest, das wäre halt dann so wieder ein Großchancenansatz, dass man halt zumindest nochmal, man muss jetzt nicht jedem Schuss gleich irgendwie eine Prozentzahl geben von 0 bis 100, wie wahrscheinlich es ist, dass er reingeht, aber zumindest sehr wahrscheinlich und nicht wahrscheinlich könnte man nochmal unterteilen oder sowas in die Richtung.
Soweit ich das verstanden habe, ist das ja auch bei diesen, es gibt ja verschiedene Expected Goals Modelle, und soweit ich das verstanden habe, wird ja da auch dann geschaut, wie wahrscheinlich der Schuss ist, beziehungsweise aus welcher Position, also da wird jetzt nicht jeder Schuss gleich gewertet. Ich habe jetzt die Woche irgendwann dieses Video gesehen von diesem KHL-Spieler, der wohl regelmäßig von der Mittellinie aus trifft, aber es ist ja relativ unwahrscheinlich, dass einer aus dem Mitteldrittel das Tor trifft oder unwahrscheinlicher als jetzt zum Beispiel Alex Ovechkin im Powerplay vom rechten Bullykreis aus gesehen, linken Bullykreis aus gesehen. So, und da wird dann schon das aufgewertet, ist das Team im Powerplay oder in Unterzahl, ist es eine 2-auf-1-Situation, hat er freie Schussbahn oder hat er noch 2, 3, 4 Spieler vor sich, durch die er durchschießen müsste, und da wird dann eine Wahrscheinlichkeit errechnet, die dann halt eine Vorhersage bieten soll, wie Tore fallen. Also da wird schon drauf geschaut, und ich glaube, das ist halt, in Deutschland ist es halt schwierig, weil dann vielleicht, dann kommt es wieder, dann sind wir bei den Board Battles und dann fehlen vielleicht die Leute, die das tracken sollen. In der Masse.
Ich habe hier nochmal was war von Mike Kelly, NHL, Shot Quality versus Shot Attempts. Also da hat er so eine Rangliste erstellt. Klar, erst Punkte in der NHL, dann NHL Rank in Shot from Slot Differential und NHL Rank in Shot Attempt Differential. Witzigerweise sind die Boston Bruins zu dem Zeitpunkt, das war am 1. März, jeweils auf Platz 1. Also sowohl Schussversuche, da die Differenz, als auch eben Schussversuche im Slot. Jeweils auf 1 und dann waren sie auf 13, was die Punkte anbelangt, also was die Platzierung anbelangt, die Boston Bruins da, also am weitesten abgefallen im Vergleich zu dem, was sie eigentlich sein müssten. Und aber man sieht da zum Beispiel, Minnesota ist da auf Platz 2, was die Schüsse im Slot eben da die Differenz anbelangt. Pittsburgh auf Platz 3, die sind ja auch, was die Punkte anbelangt, sehr, sehr weit vorne. Allerdings gibt es auch Ausnahmen, also zum Beispiel Los Angeles ist sehr, sehr stark, was eben Schussverhältnis anbelangt und auch Schussverhältnis im Slot, und aber halt nur im Mittelmaß. Also wie bei allen Advanced Stats kann man es dann halt auch nicht wieder für jedes Team anwenden, und es gibt dann auch immer halt irgendwie Ausreißer, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man erfolgreich ist, wenn man sich mehr gute Chancen herausspielt als der Gegner, ist einfach höher.
Ich habe es übrigens gefunden. Okay. Low Danger Shot Against und Low Danger Goals Against habe ich gefunden. Mhm. Auf Corsica.hockey. Okay. Aber das ist nur eine reine Goalie-Statistik.
Okay.
Aber ja, interessant.
Gut. Hättest du sonst noch eine Statistik, die du gerne untersucht hättest?
Ja.
Nämlich?
Ich hätte gerne die Face-Off-Statistik aufpoliert. Wenn das geht. Mhm. Und zwar hatte ich ja vorhin schon gesagt, und also mein Gedanke bei den Board Battles ist ja, wir tracken Face-Offs, weil wir quasi da einen Zweikampf haben, der statisch passiert. Und den kann man relativ einfach tracken. Aber was uns die reine Face-Off-Statistik natürlich nicht aussagt, ist, wer befindet sich direkt danach in Puckbesitz, beziehungsweise wer hat vielleicht sogar danach direkt eine Torschance. Ich weiß gar nicht, ob Daniel das angesprochen hatte beim letzten Mal, bei diesem Neutral Zone Tracking, also diese Entries und Exit Geschichten, wird ja auch geschaut in einem bestimmten Zeitraum, ich glaube 2,5 Sekunden sind das so in der Regel, wenn der Spieler in die Zone kommt, schießt er dann oder beziehungsweise kreiert er eine Torschance, und das ist dann da wird dann halt auch drauf geschaut, wie viele Schüsse kreiert der Spieler mit jedem Entry oder wie viele Schüsse lässt er zu, wenn die Gegner in die Zone kommen. Mhm. Und ähnlich, finde ich, könnte man das theoretisch so in Kombination auch bei Face-Offs machen. Wir nehmen uns einen festgeschriebenen Zeitraum, von mir aus 3 Sekunden. Also zum Beispiel, wie oft haben wir das, dass die Scheibe wird eingeworfen und die defensive Mannschaft gewinnt das Bully, aber der Stürmer auf dem Flügel ist so schnell, holt sich den Puck, schießt ein Tor. So, dann ist er Face-Off eigentlich verloren von der Mannschaft, die das Tor geschossen hat, aber eigentlich war es jetzt auch nicht wirklich ein Vorteil. Aber vielleicht schauen wir dann, und ich hatte das Face-Off Possession genannt, vielleicht könnte man darauf schauen, welche Mannschaft befindet sich nach einem Anspiel in Puckbesitz. Und das Ganze gesteigert dann noch, welche Mannschaft schafft es in diesem Zeitraum von mir aus 3 Sekunden noch eine Chance zu kreieren. Also Chances of Face-Offs oder sowas. So in die Richtung. Ja. Ich glaube, dann könnte man langfristig vielleicht eine bessere Aussagekraft finden, welche Mannschaft wirklich Bully-Spiele für sich nutzen kann. Weil zum Beispiel Ryan Getzlaff, glaube ich, der kann das fast wie kein anderer bewusst anspielen. Und die Anaheim Ducks machen das sehr, sehr häufig in Überzahl tatsächlich, dass Ryan Getzlaff bewusst das Anspiel verliert, um das Team im Penalty-Killing zu zwingen, Richtung Bande zu gehen, weil er weiß, Corey Perry, er selber oder andere Spieler im Vorcheck haben eine wesentlich größere Chance, da die Scheibe zu ergattern und zu erspielen und daraus eine Chance zu kreieren, als wenn er das Bully einfach gewinnt, nach hinten spielt. Ja. Und das finde ich sehr interessant.
Das ist wirklich interessant, ja. Auf jeden Fall. Ja, schön.
Ja.
Haben wir auch ein bisschen über NHL gesprochen, ein bisschen über Nordamerika. Wieder Advanced Stats. Also mir war es nochmal wichtig, auch vielleicht für die jetzt schon alle Folgen gehört haben und auch vielleicht schon ein bisschen mehr Ahnung von Advanced Stats haben, war der Teil vielleicht ein bisschen langatmig, wo wir nochmal alles zusammengefasst haben, aber nochmal, also ich will halt einfach auch gerne die Leute mitnehmen, die sich halt jetzt erst anfangen, damit auseinanderzusetzen mit dem Punkt. Und nochmal, das haben so ein paar gesagt, ja, mach ein bisschen langsamer oder erklärt das nochmal. Dafür bist du dann zuständig, dass du es mir auch erklärst, dass ich auch, mir geht es manchmal auch zu schnell bei dir.
Musst du mich bremsen, musst du sagen, stopp mal.
Ja, genau.
Mach mal langsam.
Machen wir noch Trivia.
Oh, Trivia.
Hast du eine?
Nein. Ich bin leider unvorbereitet.
Man muss ja vielleicht noch eine überlegen jetzt in der Zeit. Vielleicht ist jetzt was untergekommen in den letzten Tagen. Oder ich stelle nur dir eine. Auf jeden Fall habe ich eine. Ich fange mal an.
Ja.
Wir haben ja über die Thomas Saber Österreichs gesprochen und über ihre sehr, sehr starke erste Reihe. Über Patrick Reimer natürlich auch. Den erneut Topscorer und Spieler des Jahres. Der jetzt auch, was die Playoff-Tore in der DEL anbelangt, wir wissen ja, dass er jetzt über 300 Mal insgesamt getroffen hat, das ist ja Rekord, aber auch was die Playoff-Tore in der DEL anbelangt, ja, auf dem Weg auf Platz 1 der ewigen Liste ist. Mit den 2 Toren jetzt in Spiel 3 beim 5:3-Sieg gegen die Augsburger Panther hat Patrick Reimer sich Platz 2 in der Liste gesichert, einer ist noch vor ihm. Nenne mir entweder den Spieler, den Reimer mit diesen beiden Toren gegen Augsburg überholt hat, also der vorher auf Platz 2 der ewigen Playoff-Tore in der DEL stand. Nenne mir entweder den Spieler, der vorher Zweiter war, oder nenne mir den Spieler, der noch vor Patrick Reimer steht in dieser Liste.
Ach Gott.
Tick, tack, tick, tack, tick. Bäb. Und hast du eine Idee?
Überhaupt nicht. Wirklich gar nicht.
Also, Zweiter war vorher ein Berliner. Ein Eisbär.
Der längste Eisbär überhaupt?
Der längste Eisbär überhaupt könnte tatsächlich möglicherweise. Also, es ist nicht Ranke.
Nee, Sven, also ich hätte jetzt Sven Felski gesagt, einfach nee. War er halt. Nee. Nee. Ach, Steve Walker?
Genau.
Ah.
Steve Walker war auf Platz 2 und den hat Reimer jetzt überholt. Und einer steht noch davor. Der auch mal bei den Eisbären Berlin gespielt hat, sehe ich gerade. Also bei den Eisbären hatte ich ihn gar nicht. Ex-NHLer. Sogar mal Kapitän beim NHL-Club. Top 10.
Pick gleich.
1980 an Nummer 9 gedraftet von den Pittsburgh Penguins in den 80er Jahren, dann Kapitän der Pittsburgh Penguins, lange NHL gespielt und dann ab Mitte der 90er Jahre in Deutschland, in Süddeutschland, 2 Jahre bei den Eisbären Berlin und dann nochmal in Süddeutschland bei einem anderen Club.
Ich habe keine Ahnung.
Ein NHL All-Star Game sogar, 2 DL All-Star Games. Mike Bully Bullard.
Ach, der Mike.
Und also er ist nur deswegen vor Reimer, weil er, also ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, weil ich habe das in der Eishockey News Playoff-Vorschau gelesen, dass eben Reimer da auf Platz 3 war und jetzt ist er eben auf 2 geklettert. Und Bullard hat 94-95 für Landshut 17 Playoff-Tore in 18 Spielen gemacht.
Ui.
Und sonst aber auch nur, also sonst dann 3, 6, 6, 5, 1, 7, also jetzt auch nicht übermäßig viel, aber die 17, die haben ihn dann nach vorne gewuchtet in dieser Kategorie, aber wenn Reimer so weitermacht, hat er ihn vielleicht noch in der Saison oder dann zumindest mal in den nächsten Jahren, hat er noch ein paar Jahre Vertrag.
Okay, ich kenne eine Person und die fühlt sich jetzt angesprochen, die würde mir das vorhalten, dass ich das nicht wusste, weil wir uns beim ersten Heimspiel jetzt aus der Serie Adler gegen Berlin über Mike Bullard tatsächlich noch unterhalten haben. Mhm. Ah, ist ärgerlich.
Lange in Landshut gespielt, daneben bei 2 Jahre Eisbären, 2x21 Hauptrundentore. Mhm. Und dann nochmal Schwenningen, 3 Jahre. Und am Ende in Heilbronn in der zweiten Liga. Und dann ja Trainer gewesen.
Ja.
Oder jetzt immer noch Trainer.
und sah immer aus wie so ein Spieler aus Slapshot oder so. So dieser Klischee-Eishockeyspieler.
Ja, ja.
Komischer Schnurrbart,
genau.
Bisschen untersetztes Gesicht.
Keine Zähne.
Vielleicht Bier und Kippe in der Pause.
Ja, genau. Aber nicht nur eine. Man hört da so Sachen. 56 mittlerweile, Pulli Bollard. Das ist schon so, also wenn ich an die 90er denke, ich meine, ich komme ja hier aus Süddeutschland und Landshut, das ist halt so, ja, also in den 90ern ja wirklich noch eine Eishockey-Hochburg auch in der DL gewesen. So Bullard und Wally Shriver hat da ja auch gespielt und Trunschka und so, das sind so tatsächlich die Spieler, an die ich dir dann denken muss, wenn ich an die 90er denke. Wie ist es bei dir? Du denkst gar nicht an die 90er, was Eishockey anbelangt.
Nee, da hatte ich andere Sachen im Kopf. Also ich bin ja 87er Jahrgang, ne?
Ja,
also
ja.
Das war schon so generell Eishockey verfolgen und sich das so zu merken. Dann habe ich ja auch, ich hatte sogar tatsächlich eine längere Zeit, wo das so ein bisschen so in den Hintergrund gerückt ist.
Mhm.
Wo ich dann mehr andere Sportarten, ich habe Basketball gespielt und Rugby und sowas, das war dann mehr so der Mittelpunkt. Und dann kam Eishockey erst später wieder so richtig zurück.
Aber jetzt dafür umso mehr.
Ja.
Hast du noch eine Trivia
für mich? Ich habe jetzt eine Trivia, die wird, glaube ich, sehr leicht sein.
Gut.
Aber wir versuchen es.
Ja, okay.
Der German Dangler, German Gretzky, Leon Dreiseitel, jagt ja momentan einen gewissen Rekord, und zwar für die meisten Punkte eines deutschen Spielers in einer NHL-Saison. Die Frage, wer diesen Rekord hält, ist, glaube ich, zu einfach. Das ist Marco Sturm.
Mhm.
Die Frage ist, für welche Mannschaften hat er in der Saison 2005, 2006 gespielt, als er diesen Rekord aufgestellt hat?
Es ist,
Tick.
Genau, tack, ich muss kurz warten.
Tick, tack, tick, tack, tick, tack.
Marco Sturm spielte in dieser Saison für die San Jose Sharks und für die Boston Bruins.
Ja.
59 Scorer-Punkte. Und wenn mich nicht alles täuscht, waren es 29 Tore und 30 Assists.
Ein Schelm, wer jetzt denkt, dass du gegoogelt hast.
Ich habe nicht gegoogelt, aber ich habe jetzt kürzlich die Oilers kommentiert und habe mir das rausgesucht, weil Dreiseitel eben ganz nah dran ist. Jetzt bei dem Spiel hat er 56 Punkte und deswegen war es jetzt in dem Fall einfach für mich. Aber Sturm hätte ich gewusst. Ich hätte tatsächlich dann wahrscheinlich jetzt, wenn ich mir das nicht rausgeschrieben hätte, nicht beide Teams genannt. Aber du hast mir ja jetzt den Hint gegeben, dass es zwei Mannschaften waren mit Sharks und Bruins. Ja. Bald ist
hätte
es soweit.
Ich auch seiner Career Corsi 4 Percentage fragen können. Die gibt es nämlich auch, das ist lustig.
Bei Sturm?
Ja.
Echt?
Ja.
Okay, wurde es jetzt da schon getrackt?
Gut, man kann das ja anhand der Game Reports. Ja, in der NHL sind ja die Game Reports deutlich umfangreicher.
Ja.
Also da wird ja jeder, also es gibt, ich weiß nicht, wer das noch nicht kennt, vielleicht kurz mal erwähnt, es gibt bei der NHL mehrere Spielberichtsbögen, sage ich mal. Und ein Spielberichtsbogen ist halt wirklich, da ist jede Aktion des Drittels wie in so einem Live-Ticker quasi aufgeschlüsselt. Dann steht da halt, Marco Sturm schießt, und dann steht da auch drauf, wer mit auf dem Eis stand beim Gegner, bei ihm im Team. Und das sind halt ja genau die Daten, die man halt für die Erfassung von Corsi 4 zum Beispiel braucht.
Mhm.
Und da haben dann schlaue Leute quasi Algorithmen entwickelt, um das dann quasi relativ schnell nach und nach sich zu ziehen.
Sie haben keine Studenten hingesetzt,
ja,
die das gezählt haben.
Nee, die haben dann das über so halt Algorithmen, halt so Programme drüber laufen lassen, die das dann halt so im Hintergrund rausgezogen haben. Und dann jetzt, also Marco Sturm hat Career Corsi 4 Percentage 53,2%. Also war positiv, was Puckbesitz angeht.
Mhm. Wer ist da Nummer 1 in der NHL-Geschichte?
Oh.
Wie weit wurde das zurückgetrackt?
Ich glaube, Anfang der 2000er Jahre geht das zurück schon. Aber da müsste ich jetzt mal schauen.
Vielleicht eine Sache für die nächste Folge. wenn du es nicht gleich rausfindest.
Gibt ja auch Spieler, die haben 100%, ne?
Ja, ja, das also. Ist genau, das ist halt dann witzlos, aber man muss halt schauen, wann der erste größere Name kommt, wo man auch weiß, der hat auch ein paar Spiele gemacht und.
Also bei Gretzky gibt's das, glaube ich, noch nicht.
Okay.
Ja, gibt's nicht bei Gretzky. Ja.
Lösen wir es nächste Woche auf, dann haben wir oder nächstes Mal auf.
Ja.
Dann haben wir auch einen Cliffhanger.
Ja.
Schön. Wo bist du unterwegs die nächsten Tage?
Ich mache momentan, bilde ich mich ja weiter. da bin ich unterwegs und dann, ja gut, Freitag ist halt Spiel, was ist Spiel 5?
Genau.
Und Sonntag wird spannend, da habe ich selber um 9 ein Spiel und muss nach dem Spiel dann quasi direkt durchballern zur Arena.
Ah,
weil die Eisbären ja schon 14:00 spielen dann.
Ah, okay. Ja, ja, die zwei Spiele wird es auf jeden Fall noch geben.
Ja.
In der Serie. Und dann möglicherweise am Dienstag noch sogar Spiel 7 drauf.
Ja.
Gleicher Rhythmus in allen anderen drei Serien, also jetzt Freitag, Sonntag, Dienstag. Mal schauen, ob am Freitag schon der zweite Halbfinalist feststeht mit Wolfsburg. Das sind die einzigen, die in dem Matchbook haben. Und wo kann man...
Ja, noch mal ein...
ja.
Entschuldigung.
Ja, ja. Wir waren noch nee, bei dir. Wir waren noch bei dir.
Ja, ich muss noch was anderes auflösen, weil ich es ganz am Anfang gesagt habe, ne? Weil ich gesagt habe, das können wir für später. Ich finde es interessant, wie sich das Blatt gerade gewendet hat in Bezug auf Telekom Eishockey. Es ist zwar immer noch viel auf die Kommentatoren geschimpft, auf dich weniger, glaube ich, aber auf andere. Aber jetzt ist halt Playoff-Hockey, die Spiele sind auch für die Fans viel, viel ernster und jetzt wird deutlich mehr und ich nehme mich da nicht zurück. Ich habe es auch jetzt, habe mich leider dazu verleiten lassen. Aber es wird jetzt deutlich mehr auf Schiedsrichter geschimpft als auf die Kommentatoren und das Gesamtprodukt Telekom Eishockey. Ist doch auch schön. Geilste Zeit, Hashtag.
Das ist die Frage, für wen schön ist.
Für euch ihr habt jetzt ein bisschen mehr Ruhe als Kommentatoren, vielleicht. Ja, aber du darfst nochmal Nürnberg jetzt kommentieren.
Genau.
Hast du ja schon verraten. Ja,
genau, ich bin jetzt am Freitagabend in Nürnberg. Nürnberg-Augsburg. Genauso wie, da war ich ja in Spiel 3 auch schon. Bin echt gespannt. Da war auch ein Co-Kommentator, ein Experte mit dabei, Patrick Ehelechner.
Oh.
Also,
das wird Wahnsinn.
Ja. Also, ganz sicher. Das wird auf jeden Fall Wahnsinn.
Ja, hoffentlich gibt's keine Overtime.
Was war dein Spiel in Berlin, oder? War das
Straubing.
Ah, ja, genau. Ja, genau. Ah, ja, okay. Berlin, Straubing, Berlin, stimmt. 3. März. Legendär. Ja, nee, das wird gut. Patrick ist ein sehr netter.
Ja.
Ganz, ganz guter Typ. Ja, lesen kann man von dir auf www.schlittschuh.de und vor allem, oder? Nicht?
Ja, also schon.
Aktuell ist jetzt nichts Neues, aber das ist immer noch dein Blog, oder?
Genau.
Ja. Und vor allem aber auch Twitter unter @beatbulette.
Genau.
Wie der Beat und dann die Bulette mit Doppel-D.
Genau. Ist immer noch Cliffhanger.
So schaut's aus. Den lassen wir auch.
Ja. Nicht in der allerletzten Folge, wenn wir jemals aufhören sollten, die Hockey-Buddies zu machen, dann vielleicht dann. Vielleicht aber auch nicht.
Vielleicht auch nicht. Das waren die Hockey Buddies.
Ich muss doch noch so dich abmoderieren.
Kannst irgendwie. Du gerne machen.
Du bist der Christoph Fetzer, @fetzi6 auf Twitter.
Genau.
Du schreibst eine Kolumne auf Telekom Eishockey, bist Kommentator bei Telekom Eishockey und du schreibst auch für den Münchner Merkur.
Genau. Jetzt aktuell weniger, aber ab und zu. Genau.
Ja.
Schön. Das waren die Hockey Buddies. Tom Kanzok und Christoph Fetzer, wir danken euch fürs Zuhören. Wir nehmen uns beim Wort wahrscheinlich und werden jetzt zur Playoff-Zeit öfter erscheinen.
Ja.
Gebt uns gerne Feedback auf www.checkpot.fm oder auf Twitter. Wir diskutieren auch da gerne über Eishockey. Sachlich, manchmal auch ein bisschen angeregter, nie beleidigend. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rutschen.
Vorcheck, der Sportpodcast.